Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ja, das kennen wir alle. Wir brauchen ein Dokument, wollen vielleicht ein Auto zulassen, einen Umbau beantragen. Nicht immer klappt das alles reibungslos, so mancher verzweifelt gar an der Bürokratie. Eine unserer Hörerinnen hat uns geschrieben, das Thema deutsche Demokratie sei doch sehr spannend und auch ein Thema für den Deutschlandfunk. An dieser Stelle herzlichen Dank für diesen Vorschlag, den wir heute mit dieser Sendung aufgreifen. In der Mail schreibt unsere Hörerin, dass ihr die Bürokratie immer mehr als etwas erscheint, das Demokratie unterwandert und Menschen in die Verzweiflung führt. Auch in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin sei ihr das aufgefallen. Da kommen wir noch drauf. In unserem Alltag, aber auch in der Wirtschaft spielt Bürokratie eine Rolle und zu viel davon blockiert wichtige Entwicklungen, beklagen Unternehmen. Lange Antragsverfahren, welche Chancen haben da Innovationen? Wie soll die Energiewende, die Digitalisierung da voranschreiten? Auch das werden wir thematisieren und sehr gerne hören wir Beispiele von Ihnen. Lässt Sie die Bürokratie manchmal verzweifeln oder sagen Sie auch umgedreht, wir brauchen sie, um nicht im Chaos zu versinken? Die Wahrheit liegt da aber vielleicht auch wie so oft in der Mitte und das werden wir hier ausloten mit unseren Gästen, die ich Ihnen gleich vorstelle. Wenn Sie sich also beteiligen mögen und da hoffe ich bei diesem Thema auf viele Erlebnisberichte, dann rufen Sie uns gerne an. Kostenfrei ist die Nummer bundes- und europaweit, also 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Rückrufnummer, wenn wir Sie in die Sendung stellen sollen bzw. dürfen. Bremsklotz also für gesellschaftliche Entwicklungen oder sinnvoll, um die gesellschaftlichen Aufgaben zu stemmen? Bürokratie in Deutschland, darum geht es heute in der Agenda. Und mit dabei sind Professor Jörg Bogumil, der an der Ruhr-Universität Bochum den Lehrstuhl für öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik innehat. Grüße Sie, Herr Bogumil.
Ja, ich grüße Sie auch.
Dorothea Störritter ist bis 11 Uhr mit dabei, CDU-Politikerin, Landrätin des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg und Mitglied des Nationalen Normenkontrollrates, ein unabhängiges Gremium von der Bundesregierung eingerichtet, um Bürokratie auch abzubauen. Das erklären Sie uns noch genauer, was der Kontrollrat leistet. Erst einmal herzlich willkommen. Bis 10:30 ist Christian Hartmann mit dabei. Er ist Kreisgeschäftsführer des Sozialverbands VdK Bayern. Grüße in den Süden.
Ich grüße Sie recht herzlich und vielen Dank. Grüße an alle, an die Runde und an alle Zuhörer.
Wir werden die Runde im Laufe der Sendung auch noch erweitern. Starten wir mit Ihnen, Herr Hartmann, mit ein paar Beispielen vielleicht aus Ihrem Berufsalltag. Der VdK Bayern berät Menschen mit Behinderung, Senioren, Familien, bietet Rechtsberatungen an. Es gibt, habe ich gelesen, auf Ihrer Internetseite rund 1800 Ortsverbände. Das heißt, Ihr Verband ist nah am Menschen. Sie hören und erleben in Sachen Bürokratie was?
Also als Kreisgeschäftsführer hier in Bayreuth betreuen wir 13.500 Mitglieder, vorwiegend Senioren und behinderte Menschen. Und ich habe mal so vier Themenbereiche zusammengefasst, die also unsere Senioren als belastend hinsichtlich der Bürokratie empfinden. Das ist zum einen die Erwartung an den Technikzugang und die Affinität an die Technik, Stichwort Digitalisierung. Dann, dass bei Anträgen die Umfänge von den, das Volumen von den Antragsformularen zunimmt und auch immer mehr erwartet wird, dass eine gewisse Vorarbeit durch den Bürger, durch den Versicherten geleistet wird. Die Erreichbarkeit von Behörden ist manchmal etwas schwierig und dann bereiten auch Probleme des Datenschutzes den Bürgern massive Probleme. Also ich möchte mal jetzt das mit einzelnen Beispielen benennen. Die Digitalisierung, die Erwartung an den Technikzugang. Das war jetzt natürlich in der Pandemiezeit besonders stark ausgeprägt. Also es ist so, dass eigentlich erwartet wird von Senioren, dass jeder die Möglichkeit hat, Internet zu bedienen und auch einen Zugang zum Internet zu haben. Es wird häufig von den Behörden darauf verwiesen, dass die Formulare ja im Internet herunterzuladen sind und erst auf Nachfrage werden die Formulare zugeschickt. Gerade in der Pandemie war es beispielsweise so, habe ich auch erlebt, dass aus dem Land, wo ich herkomme, Bundesland, wo ich herkomme, Rheinland-Pfalz, in der Gemeinde, wo ich wohne, da konnte man den Sperrmüll nur online anmelden. Also es war weder telefonisch noch persönlich möglich. Da kann man natürlich sagen, gut, Sperrmüll ist jetzt keine dringende Sache. Das kann man auch ein Vierteljahr später machen. Aber ich sehe da schon eine gewisse Ausgrenzung von den Leuten, die keinen Zugang zum Internet haben. Also es ist eine Exklusion und wenn man es vielleicht überspitzt sagt, ist es teilweise auch ein Stück weit Diskriminierung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Grundsteueranträge, wie schwer sich die Leute und die Senioren insbesondere da tun. Es war auch anfangs so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Finanzämter die Formulare in die hinterste Ecke gestellt haben und immer auf den Internetzugang verwiesen haben. Aber wie gesagt, es ist bei vielen Senioren von uns, die sind 70, 80 Jahre alt, die sagen natürlich auch zum Teil, was soll ich mich jetzt noch mit dieser Technik auseinandersetzen? Es ist schwer. Also da fühlen sich auch viele Senioren ausgegrenzt.
Die Digitalisierung, die werden wir auch noch vertiefen, weil es gibt ja umgedreht auch Stimmen, die sagen, wir brauchen eine schnellere Digitalisierung, gerade der Behördengänge, damit es eben zum Bürokratieabbau kommen kann. Sie haben jetzt die Seniorensicht auch geschildert. Würden Sie sagen, Bürokratie, Sie haben gesagt, in der Pandemie ist es mehr geworden, aber Bürokratie hat insgesamt in den zurückliegenden Jahren zugenommen?
Ja, würde ich schon sagen. Wie gesagt, also das hat einfach auch den Hintergrund, dass natürlich auch die Behörden Prozesse optimieren und natürlich auch an Personal einsparen. Und natürlich immer dieser Glaube ist, dass je mehr Technik, je mehr Digitalisierung, umso mehr kann der Mensch ersetzt werden, der persönliche Ansprechpartner. Und es ist natürlich eine Tendenz, die sich jetzt durch die Pandemiezeiten verschärft hat. Aber natürlich schon in den letzten Jahren erkennbar war.
Wie verzweifelt erleben Sie da auch Ihre Kundinnen und Kunden?
Naja, wie gesagt, also ich sag halt, wenn hier jemand auf das Internet verwiesen wird, keinen Zugang hat, die Kinder wohnen nicht vor Ort, sondern sind arbeitsbedingt weiter weg, dann kommen die natürlich teilweise zu uns praktisch. Ich habe es auch schon erlebt, dass sich manche Bürger oder Mitglieder einfach was haben ausdrucken lassen, weil sie gesagt haben, ich habe da gar keine Möglichkeit, die Anträge auszudrucken. Und es ist natürlich auch so, von dem späteren Punkt, den ich noch erwähnen werde, dass das Volumen der Anträge deutlich zugenommen hat. Und wenn jemand ein Paket von 70, 80 Seiten Antragsformularen zugeschickt bekommt, resigniert er halt einfach. Ja, dann wird es auch auf die lange Bank geschoben, sagt, oh, bis ich damals dazu komme, praktisch schwierig. Und er benötigt einfach Hilfe.
Das ist ein Beispiel, wo Sie wahrscheinlich sagen, da blockiert die Bürokratie so sehr, dass das gar nicht mehr funktioniert. Gibt es noch weitere?
Ja, also wie gesagt, wir erleben auch immer mehr, dass die Behörden und die Verwaltungsträger die Ermittlungsarbeit, die Vorermittlungsarbeit auf den Bürger abwälzt. Ich mag zum Beispiel mal ein Beispiel bringen. Wenn Sie heute einen Rentenantrag stellen aus gesundheitlichen Gründen, Erwerbsminderungsrentenantrag, dann wird ein Selbsteinschätzungsbogen zugeleitet. Der ist zwar freiwillig, aber es dient natürlich dazu, dass der Gutachter im Gespräch sich nicht mehr so viel Zeit nehmen muss, weil er ja sagen kann, Sie haben ja Ihre Beschwerden geschildert. Früher wurde das im persönlichen Gespräch abgefragt und das hat natürlich auch Zeitgründe und auch sicherlich auch Kostengründe. Wir erleben es auch, dass beispielsweise Anträge, der Mandelbogen für einen Rentenantrag war im Jahr 2009 noch 22 Seiten. Heute ist er bereits bei 7 Seiten und heute ist er bereits bei 22 Seiten. Also die Anträge werden auch aufgeplustert, weil natürlich die Behörden vielleicht auch versuchen, die Anträge rechtssicher zu machen. Aber es hat natürlich den Effekt, dass viele Senioren sagen, Mensch, so ein umfangreicher Antrag und so viele Fragen da drin, ich brauche Hilfe.
Umgekehrt wollen wir ja nicht nur Bürokratie-Bashing betreiben. Gibt es auch Beispiele, wo die Bürokratie auch in Ihren Augen hilfreich ist, beziehungsweise wo Sie sagen, ohne sie geht es da einfach nicht?
Also ich sag halt, es muss immer beides möglich sein. Also natürlich ist es ein Vorteil, wenn Sie sowohl digital tätig werden können und Anträge stellen können, aber halt auch, sie müssen weiterhin im gleichen Umfang und den gleichen Zugang die Vordrucke haben können und auch da Hilfe in Anspruch nehmen können.
Dorothee Stör-Ritter, Sie sind vor allem mit dabei, weil Sie uns über die Bürokratieabbauversuche in Deutschland etwas sagen können, Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats. Bevor wir auf dessen Arbeit eingehen, Sie sind auch Landrätin. Behörden machen den Bürgerinnen und Bürgern das Leben zum Teil schwer oder Paragraphen und Richtlinien. Was würden Sie sagen, wie erleben Sie das?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was immer bedeutender wird, denn die Bürgerinnen und Bürger haben natürlich das Gefühl, dass wir über unsere Arbeit sie da im schlimmsten Fall natürlich schikanieren wollen, aber das wollen wir nicht. Unsere Aufgabe ist es, in den Behörden, in der Verwaltung umzusetzen, was der Gesetzgeber uns vorgibt. Deshalb sind wir ja auch Staatsdiener. Wir sind ja auch die Garanten dafür, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass alle gleich behandelt werden. dass diese Gesetze uns selbst auch nicht immer gefallen. Das ist private Angelegenheit, das dürfen wir auch nicht äußern. Aber eben, wir haben sie umzusetzen und ich kann Ihnen versichern, unsere Mitarbeitenden sind genauso beschwert über zu viel Bürokratie, auch über Gesetze, die einfach nicht mehr verstanden werden, weil sie auch sprachlich viel zu kompliziert wird wie die Bürgerinnen und Bürger. Und insofern ziehen wir da an einem Strang, wenn wir sagen, hier muss vieles besser werden.
Sprachlich zu kompliziert, das ist auch das, was Herr Hartmann uns ja gerade auch geschildert hat, auch aufgeblasen, einfach zu lange Anträge. Das lässt die Menschen zum Teil verzweifeln. Bekommen Sie als Behörde, also die Mitarbeitenden in der Verwaltung des Landkreises, den Zorn und die Verzweiflung der Bürgerinnen und Bürger auch mit ab? Was hören Sie da?
Ja, so ist es. Wir sind das letzte Glied in der Kette, wenn man das salopp so formulieren möchte. Und wir sind die direkten Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Und insofern ist es natürlich verständlich, dass Bürgerinnen und Bürger uns deshalb auch in Anspruch nehmen, auch kritisieren. Wir wüssten auch, wie man manche Dinge besser machen können, aber eben, wir müssen uns an unsere Vorgaben halten. Und insofern ist es für viele Mitarbeitenden inzwischen auch sehr belastend, dass sie einerseits den Ärger der Bürgerschaft verstehen, andererseits aber das Gefühl haben müssen, sie können daran gar nichts ändern und diejenigen sind, die dann eben auch den ganzen Groll abbekommen und mitunter ist ja schon sehr, sehr heftig.
Bürokratieabbau, das haben sich mehrere Bundesregierungen vorgenommen, auch die jetzige. Seit mehr als 10 Jahren sind Sie Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats, der einen recht sperrigen Titel hat und welche Aufgabe hat?
Ja, also wenn man das verkürzt sagen will, sind wir natürlich auch Anwalt der Bürgerinnen und Bürger, wenn es darum geht, Bürokratie abzubauen. Bessere Gesetzgebung ist natürlich die Voraussetzung für einen Abbau von Bürokratie. Denn das, was die Gesetze festschreiben, das gilt. Und wenn man sich vorher etwas mehr Zeit nehmen würde, auch über diese Folgen im Vornherein schon nachzudenken, dann könnte man vieles besser machen. Die Digitalisierung war eines und ist eines unserer großen Themen, weil wir natürlich auch der Meinung sind, mit der Digitalisierung kann vieles vereinfacht werden. Aber die Digitalisierung muss gleichzeitig auch die ganzen Verfahren nochmal auf den Prüfstand stellen und eben nochmal feststellen, wo ist Schriftform erforderlich, wo muss etwas aufgebläht werden, wo sind 5 Seiten für einen Antrag erforderlich, vielleicht könnten es ja nur 2 sein. Und wir als Normenkontrollrat mischen uns ganz stark ein bei diesem Thema. Allerdings, unsere Funktion ist eine beratende. Wir beraten die Ministerien, wir beraten die Bundesregierung. Wir können natürlich auch Vorschläge machen, das machen wir auch mit unseren Gutachten, die umgesetzt werden könnten, aber die Umsetzung selbst, die liegt natürlich bei der Politik und deshalb sind wir froh um jede Unterstützung, die wir für unsere Arbeit bekommen, denn wir sind schon der Meinung, die Politik sollte sich auch tiefer mit diesen ganzen Problemen auseinandersetzen, weil Bürgerinnen und Bürger einfach nicht mehr verstehen, was da passiert. Aber wir sorgen als Normenkontrollrat dafür, dass die einzelnen Themen aufgedeckt werden, aufgearbeitet werden und dass wir eben auch Vorschläge machen und Kernarbeit letztendlich. Aber es ist gut, dass wir da durch ein entsprechendes Gesetz auch dran arbeiten dürfen.
Würden Sie sagen, da unterstützt Sie auch die Politik? Sie sagen, Sie haben beratende Funktion, Sie geben dann Beispiele auch rein, erstellen Gutachten, aber der Abbau ist damit ja noch nicht vollzogen.
Ist richtig, wobei die Politik immer großes Interesse auch hat an unserer Arbeit, an unseren Vorschlägen. Aber es ist einfach Fakt, dass im Politikbetrieb, im alltäglichen Politikbetrieb diese grundsätzlichen Themen leider dann etwas in den Hintergrund treten und die Koalitionsvereinbarungen natürlich vorgeben, welche Gesetze jetzt ganz schnell gemacht werden müssen. Und da leider dann auch nicht mehr genügend Zeit ist, um beratend in diese Gesetzgebungsprozesse auch mit aufgenommen zu werden. Also insofern sind wir leid.
Systemfehler, kann man sagen, ne?
Bitte?
Ein Systemfehler eigentlich.
Ja, das ist ein Systemfehler und wir haben auch seit Jahren die Forderung, dass bevor eben in den Behörden die Gesetze geschrieben werden, in den Ministerien, dass noch einmal eine Expertengruppe zusammenkommen müsste, Da gehören dann auch die Bürgerinnen und Bürger mit dazu, da gehören die Verwaltungen dazu, natürlich auch die Politik, natürlich andere Experten, zum Beispiel Informatiker, um einfach nochmal gründlich zu überlegen, was soll das Gesetz bewirken und wie kann das am einfachsten und am besten aus Sicht aller Beteiligten erreicht werden. Ich glaube, wenn wir das schaffen würden und die Gesetze eben erst anschließend festgeschrieben werden würden, dann hätten wir bessere Ergebnisse.
Also Tempo raus bei der Gesetzgebung. Professor Jörg Bogumil, Verwaltungswissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Wir leben in einer Demokratie, in einer Gesellschaft, kann man sicher so auch sagen, die Verwaltung ja benötigt. Ohne Bürokratie geht es nicht, weil, was würden Sie sagen?
Naja, weil, das hat Frau Stöhr-Rütter auch schon erwähnt, eine wichtige Voraussetzung für Demokratie sind ja auch rechtssichere Prozesse und Gleichbehandlung. Sie können beispielsweise, Sie haben bestimmte Ansprüche und Sie können das beantragen und deswegen werden Sachen auch schriftlich festgehalten und wenn Sie sozusagen abschlägigen Bescheid kriegen, können Sie sich dagegen wehren bei Verwaltungsgerichten. Das heißt, bestimmte Grundlagen der Demokratie wie Gleichbehandlung und Rechtssicherheit gehen zwangsläufig mit Bürokratie einher. Insofern brauchen wir ein bestimmtes Maß an Bürokratie. Aber ich stimme natürlich beiden Vorrednern zu, dass das Ausmaß an bürokratischen Regelungen mittlerweile viel zu hoch geworden ist. Aber grundsätzlich lässt sich Bürokratie nicht abschaffen in einem demokratischen Staat, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie ist das Ausmaß und welche Verselbstständigung hat es gegeben? Und da hat es einige Verselbstständigungen gegeben.
Wir haben zu viel davon. Das ist bei Ihnen allen rauszuhören. Gleichzeitig hören wir auch, dass es gar nicht so einfach ist, Bürokratieabbau zu betreiben. Warum? Warum baut sich die Bürokratie da selber irgendwie auf?
Ja, es gibt zwei Elemente. Das eine hat Frau Stöhr-Rütter auch schon erwähnt. Also ein Grundproblem ist, dass die politischen Entscheidungsträger ja immer, wenn sie gewählt sind, bestimmte Ziele durchsetzen wollen. Und wie setzen sie Ziele durch? Indem sie halt Gesetze machen und die Politik ist zu unsensibel darüber, wie Gesetze umgesetzt werden. Sie begreift nicht richtig, welche Problemlagen damit verbunden sind, sowas in die Fläche zu bringen. Ich kann Ihnen da zahlreiche Beispiele nennen, wo was gut gemeint war, aber sozusagen was nachher bürokratisch ausgeht. Und das ist ein Grundproblem und seit Jahren versuchen wir alle sozusagen der Politik einzureden, achtet mehr auf die Umsetzung, aber immer wenn es denn Krisen gibt und wenn es knapp wird, wenn man sich nachts trifft und Kompromisse schließt, dann wird dieses Wissen vergessen. Das ist also ein Grunddilemma. Also einer der Regelproduzenten sind die politischen Entscheidungsträger, die gut gemeint was umsetzen wollen, aber für die Umsetzung nicht drauf achten. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen, wo ich schon wieder Angst habe, dass es auch nicht klappt. Es wird ja jetzt viel über das neue Bürgergeld geredet, was ja im Grundsatz sicherlich eine sinnvolle Geschichte ist, dass also das Hartz IV abschafft. Ich bin sehr unsicher darüber, ob ein Grundproblem, nämlich, dass der eigentliche Antrag für Arbeitslosengeld 2 im Moment 8 Seiten ist, den Sie ohne Hilfestellung gar nicht alleine bearbeiten können, ob das beseitigt wird. Sondern man müsste auch diese Antragsverfahren einfacher machen. Es gibt übrigens Beispiele, wo das ging. In der Krise jetzt hatten ja die ukrainischen Flüchtlinge auch die Möglichkeit, die konnten Arbeitslosengeld 2 beantragen, Hartz IV. Für die gab es einen vereinfachten Antrag von 2 Seiten, einfach damit es schneller ging. Also es ist möglich, aber es wird dann häufig vergessen. Und solche Sachen müsste man mehr umsetzen. Also man dürfte, es geht nicht nur darum, bei dem Bürgergeld die Leistung zu erhöhen und bestimmte Gängelungen, sondern es geht darum, das umzubekommen. Und das kann man beispielsweise machen, indem man nicht alles ganz genau prüft, indem man mit Pauschalen arbeitet, mit Mindestbeiträgen und Ähnlichem. Ich habe nur Angst, dass das auch wieder verloren geht. Also das ist ein Problempunkt. Und ein zweiter Problempunkt, den möchte ich nicht vergessen. Manchmal sind wir Bürger selber schuld an der Bürokratie. Und in Deutschland ist das besonders eklatant. Immer, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert oder ein Unglück. Ich sage Ihnen mal, der Brand des Flughafens in Düsseldorf vor, 5 bis 10 Jahren, mit einigen Toten. Das hat dazu geführt, dass der Brandschutz in Deutschland mittlerweile so bürokratisch ist, dass sie bei jedem Neubau Probleme haben und bei Sanierung von Altbauten auch. Damit sowas nie wieder passiert, hat man überreguliert und katastrophale Brandschutzvorschriften erlassen, die jedem Bauträger enorme Probleme mit sich bringen. Und sowas haben wir häufiger.
Aus Gründen,
ist besonders in Deutschland
ausgeprägt. Aus Gründen der Sicherheit und wird dann vielleicht auch eine Übervorsicht. Ich möchte noch mal kurz auf das Bürgergeld auch eingehen, ja? Christian Hartmann. Ich muss Sie auch gleich verabschieden, Kreisgeschäftsführer des Sozialverbands VdK Bayern. Wenn Sie hören, was Herr Bogumil da gerade beschrieben hat, ist das auch eine Sorge, die Sie teilen? Hartz IV wird abgelöst vom Bürgergeld und die Antragsflut bleibt?
Also es ist ein sehr guter Punkt. Man muss auch wissen, dass natürlich beim Bürgergeld oder bei Hartz IV wie bei der Grundsicherung und Sozialhilfe sich um Transferleistungen handelt, wo eben eine Vermögens- und Einkommensprüfung stattfindet. Und da wird in die besondere Tiefe, wird also besonders tief geprüft. Also beispielsweise müssen Sie wirklich lückenlos jeden Kontoauszug beibringen, damit die Prüfung erfolgt. Und da gebe ich Herrn Professor Bogumil recht. Da könnte man mehr mit Pauschalen arbeiten, könnte man die Prozesse vereinfachen. Also ohne Hilfe kann jemand eigentlich so einen Antrag, der das noch nie gemacht hat, wir haben ja auch beispielsweise, vertreten auch Handwerker, die also nie was mit Bürokratie großartig zu tun hatten, die sind halt früher zum Arbeitgeber gegangen, haben gefragt, hast du Arbeit, die mussten noch nicht mal eine Bewerbung schreiben. Und da wird es natürlich wirklich schwierig für die Leute, die zutreffenden Angaben zu machen, zumal sie natürlich auch Angst haben, da eine fehlerhafte Angabe zu machen.
Und dann ich muss leider unterbrechen. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren und wir greifen den Punkt gleich nochmal auf nach den Nachrichten.
Sehr gerne.
Uhr 10:35 ist es und wir sprechen in der Agenda heute über die Frage Bremsklotz für gesellschaftliche Entwicklung, Bürokratie in Deutschland. Ist sie ein Bremsklotz? Darüber also sprechen wir. Mit dabei sind Dorothea Störritter, Mitglied des Nationalen Normenkontrollrats und Landrätin des baden-württembergischen Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, noch bis 11 Uhr mit dabei. Professor Jörg Bogumil, Verwaltungswissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum und ich darf den Kreis noch erweitern. Antje Braun ist zugeschaltet, Referentin für sozialrechtliche Beratung, allgemeine Sozialkur- und Schuldenberatung beim Caritasverband für die Diözese Hildesheim. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Langer Titel, großes Aufgabengebiet, hören wir gleich noch was drüber. Und Dirk Binding ist dabei, er ist Bereichsleiter Digitale Wirtschaft, Infrastruktur, Regionalpolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Grüße, begrüße auch Sie in dieser Runde.
Ja, und
ja, schönen guten Tag. Ich möchte noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was wir vor den Nachrichten angesprochen haben, Jörg Bogumil. Da ging es auch darum, warum wir so viele Paragraphen haben, so viel Regelwerk. Und Sie haben es angesprochen, da gibt es auch die Angst vor der Ungleichbehandlung. Und vielleicht auch, das klang so ein bisschen durch, die Frage, wird dann jemand zur Verantwortung gezogen, wenn wir es nicht ordentlich geregelt haben? Ist das bei uns so ein Problem, dass man immer auch Angst davor hat, was nicht falsch zu machen, sondern was nicht gesehen zu haben und nicht geregelt zu haben und danach die Konsequenzen tragen zu müssen?
Ja, das ist bei uns ein sehr großes Problem und das ist bei uns stärker ausgeprägt. Es hängt ein Stück weit aus meiner Sicht zusammen, dass wir, ich muss hier differenziert argumentieren, dass es nicht als Beschimpfung sich auswirkt, aber im Kern haben wir zu viel juristische Ausbildung und juristische Expertise in Verwaltung. Und zwar liegt es nicht an den einzelnen Juristen, sondern an der Art und Weise, wie sie ausgebildet werden. Häufig geht es darum, dass man vor allen Dingen sehr rechtssichere Prozesse macht, dass niemals der Landesrechnungshof kommt und sozusagen man nie einen Fehler macht. Das führt häufig zu risikoarmem Verhalten. Dort, wo Ermessensspielräume sind, werden sie nicht ordentlich genutzt. Vor allen Dingen nicht immer im Sinne der Klienten, sondern sozusagen das allerletzte wird noch geprüft und geguckt. Und wenn der Aufwand der Prüfung im Ergebnis wesentlich teurer ist als der mögliche Gewinn, macht man das trotzdem. Und diese Mentalität, die muss durchbrochen werden. Das ist eine Führungsaufgabe in Verwaltung. Man muss sagen, es gibt Ermessensspielräume und die kann ich auch mal für das Klientel auslegen und insbesondere, wenn es dann manchmal um 20, 30 Euro bei Anträgen, wo unendlich noch geprüft und nachgefragt wird. Und da könnte man einfach sagen, komm, das sind jetzt Bagatellbeiträge. Also der Aufwand, das zu prüfen, ist viel schlimmer. Und dann kriegt halt mal einer 50 Euro vielleicht ungerechtfertigt. Aber wenn die Prüfung 500 kostet, ist das doch sinnlos. Und das ist ein Problem der juristischen Ausbildung. Und dieses Denken ist in vielen Ministerien sehr prägnant. Deswegen machen die sich keine Gedanken über, wie müssen die Kommunen das umsetzen, sondern wie rechtssicher sind die Gesetze und dass bloß kein Fehler passiert.
Da kommen wir auch sicher noch drauf zu sprechen, denn das ist ja ein wichtiger Punkt. Wie kann man das durchbrechen? Wir haben viel auch schon über den sozialen Bereich gesprochen, Herr Binding, aber auch die Wirtschaft kämpft zuweilen mit der Bürokratie und zeigt sich wo auch als Bremsklotz für gesellschaftliche Entwicklungen. Was ist da Ihre Erfahrung?
Ja, Frau Enzwinger, Bürokratie und vor allem das Thema Bürokratieabbau ist ja ein Thema, was uns nicht erst seit Jahren, sondern mittlerweile seit Jahrzehnten begleitet. Und auch wenn die Bemühungen der Bundesregierung in den letzten mittlerweile auch 10 Jahren groß sind über verschiedene Bürokratieentlastungsgesetze, ist unsere Erfahrung, dass deutlich mehr Bürokratie auf uns zukommt. Und wenn wir unsere Unternehmen fragen, dann hören wir, dass das größte Problem derzeit, das größte Problem tatsächlich die hohen bürokratischen Anforderungen an unsere Unternehmen sind, neben natürlich gerade jetzt den hohen Energiepreisen. Aber wenn wir die Unternehmen befragen, dann geben die uns derzeit oder geben sie der Bundesregierung und der Verwaltung eine Schulnote von 4,8, also knapp einer 5. Damit hat man auf jeden Fall nicht mehr bestanden. Das zeigt, es ist eines der massivsten und gravierendsten Herausforderungen und Belastungen für unsere Unternehmen.
Digitalisierung, Energiewende, wir stecken ja in großen Umbrüchen derzeit und sind vom Handeln her dazu wie gut positioniert? Also wie innovationsfähig zeigt sich da Deutschland gerade?
Naja, also die letzten Jahre haben gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft durchaus agil und kreativ ist und sich trotz hoher Bürokratiebelastungen Wege sucht, um erfolgreich zu agieren. Aber die Rückmeldungen, die wir mittlerweile hören, insbesondere von jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, die ihre Unternehmen gründen wollen, dass sie lieber ihre Standorte im Ausland suchen und nicht mehr in Deutschland. Das sind natürlich dramatische Worte, die wir immer wieder von diesen Unternehmen hören, denn wir wollen ja nicht das Freilichtmuseum Deutschland, sondern wir wollen ja ein Land haben, was zukunftsfest ist. Und zukunftsfest kann die deutsche Wirtschaft nur sein, wenn wir regelmäßig neue Innovationen vorantreiben. Wenn aber die Leitplanken so eng gesteckt sind, dass Kreativität für junge Unternehmen nicht mehr möglich ist, dann machen wir uns natürlich Sorgen, wie zukunftsfest sich die Wirtschaft auch aufstellen kann.
Umgekehrt kann man ja auch sagen, Bürokratie kann zuweilen ein Standortvorteil sein, weil sie der Industrie hilft, den Unternehmen, die deutsche Bürokratie, die ja auch etwas mit Zuverlässigkeit zu tun hat, oder?
Ja, also ich darf jetzt nicht missverstanden werden. Also wir brauchen schon Regelungen und wir brauchen auch Gesetze und Verordnungen und das ist auch gut und richtig. Und es ist auch richtig, dass diese Dinge umgesetzt werden. Das große Problem ist, dass die Zahl mittlerweile so hoch ist, dass Unternehmen nicht mehr atmen können. Also es wurde ja auch gerade schon gesagt, teilweise sind es auch nur Aufwände von wenigen Euros, also kleine Nadelstiche beim Unternehmen, berechtigtes Interesse sicherlich von Politik und Verwaltung, dort Regelungen einzubringen. Das ist ein Nadelstich, aber unsere Erfahrung ist, es bleibt halt nicht bei dem einen Nadelstich. Und wenn Sie hunderte von Nadelstichen mittlerweile bekommen als Unternehmen, dann ist das nicht nur schmerzhaft, sondern eine existenzielle Frage. Ja, Deutschland ist gut geregelt und dadurch auch verlässlich für Investoren, aber es hat auch Grenzen und diese Grenzen haben wir lange schon erreicht und deshalb müssen wir dringend daran arbeiten, Bürokratie abzubauen.
An Lösungen werden wir noch uns ein wenig abarbeiten in dieser Sendung. Die wirtschaftlichen Aspekte beim Thema Bürokratie, Antje Braun, kommt von einer anderen Ecke, nämlich der Sozialberatung. Da haben wir schon ein bisschen was gehört hier in der Sendung. Die Menschen, die Sie betreuen, haben genau das Problem. Sie müssen Anträge stellen, die zum Teil einfach zu kompliziert sind, richtig?
Das ist richtig. Die Menschen sind überfordert von der Vielzahl der Seiten. Die sind aber auch überfordert von den Begrifflichkeiten, die in Anträgen verwandt werden. Also nehmen Sie ein einfaches Beispiel, das Wort Einkommen klingt einfach, ist aber beim Wohngeldantrag das Bruttojahreseinkommen und beim Kinderzuschlag das Nettoeinkommen der letzten 6 Monate. Das geht mit Begriffen wie Kind oder anderen Begriffen weiter und dann kommt noch das Behördendeutsch dazu und dann ist spätestens Schluss und die Menschen bräuchten Hilfe, bekommen sie aber nur an wenigen Stellen.
Und haben Sie auch schon mal den Moment gehabt, wo Sie gesagt haben, das verstehe ich jetzt auch nicht?
Als Juristin? Ich arbeite jetzt seit fast 25 Jahren in dem Feld von Armut und ja, auch Sozialleistungen. Ich bemühe mich, Schritt zu halten, aber es ist tatsächlich mittlerweile ein Gebiet, das was für Spezialisten ist.
Und das Thema Überforderung, das haben wir aktuell auch viel diskutiert, wenn es um die Grundsteuererklärung geht. Herr Hechler hat uns angerufen aus Sachsen-Anhalt und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, das ist nicht nur ein Beispiel mit der Grundsteuer. Ich muss jetzt auch noch meine Fahrerlaubnis oder meinen Führerschein umtauschen lassen. Das ist genauso ein Akt, weil meine Frau muss das auch machen. Und jetzt gleichzeitig einen Termin zu bekommen, ist ja irgendwie, wir haben es erstmal aufgegeben, wir wollen es nochmal probieren. Ja. Das eine zur Grundsteuer nochmal. Es werden doch alle Grundstückseigentümer in Deutschland, sind doch erfasst, werden angeschrieben, bekommen ein Aktenzeichen und müssen dann alle ihre Angaben zusammentragen. Und diese Angaben sind teilweise ja auch nicht mehr aktuell. Das hatten wir auch, als es um den Grundstückswert ging, um den Einheitswert, musste man das Flurstück eingeben in einer Suchmaschine und danach wurde dann der Grundstückswert ermittelt. Nur hatten wir alte Angaben, die sind irgendwann mal umbenannt worden. So, das haben wir dann nachher mühselig rausgefunden. Wir haben erst gedacht, das Ganze wäre überlastet, das System. Und wir haben es mit verschiedenen Zahlen probiert, mal den Nenner weggelassen, den Zähler weggelassen und hin und her. Letztendlich kam immer wieder dieselbe Fehlermeldung, aus denen wir weder meine Frau noch ich schlau geworden sind. Und ich bin dann mal spaßeshalber in die Landkarte da gegangen, habe dort unseren Ort rausgesucht und siehe da, da habe ich dann gesehen, es sind andere Angaben gewesen für die Flurstücke. Das sind alles solche Dinge, wo ich sage, das sind alles nur Aufreger, die nicht hätten sein müssen. Genauso mussten wir an gefühlt 10.000 Stellen unsere Adresse eintragen. Das ist auch nicht, das geht alles einfacher. Also in der Industrie, Wenn dort jemand einen Antrag stellt, dort in irgendeiner Firma, der würde das der Firma um die Ohren hauen.
Wie lange haben Sie dann schlussendlich gebraucht, um diesen Antrag, um diese Einträge zu machen?
Naja, wir haben es ja zweimal gemacht. Einmal, man musste ja erstmal den Zugang beantragen. Daraufhin kamen wir dann da drei Briefe bekommen. Und das hat eine halbe Stunde gedauert und letztendlich das Ausfüllen. Wir sind eine Eigentümergemeinschaft. Das war auch nicht ganz einfach, weil wenn man da einen Fehler macht, man sucht erstmal ewig, bis man da was gefunden hat. Da wird dann auch, werden dann Verweise gemacht auf Zeile 10 und Zeile 11 und das wird noch verklausuliert in einem Schachtelsatz. Da kann man nur alles peu à peu nochmal durchgehen. Ich denke, wir haben so insgesamt 2 Stunden gebraucht.
Hätte es Ihnen womöglich geholfen, wenn Sie einen Ansprechpartner gehabt hätten, wenn Sie das mit jemandem zusammen hätten durchgehen können?
Naja, ja, das wäre schon, aber Sonntag, Nachmittag findet man den denn auch nicht.
Ich danke Ihnen erstmal, Herr Hechler, dass Sie uns das Beispiel genannt haben, das ganz vielen Hörerinnen und Hörern auf den Nägeln brennt. Da nicken meine Kolleginnen in der Regie. Es gab nämlich ganz, ganz viele Anrufe und Mails dazu, auch zu diesem Thema. Und ich möchte das nochmal ansprechen, auch mit Ihnen, Dorothea Störritter. Sie sind Mitglied des Nationalen Normenkontrollrates. Haben uns schon gesagt, Sie wären ganz gerne früher eingebunden in Gesetzgebungsverfahren. Wir wissen auch jetzt, dass darüber diskutiert wird, ob man das nochmal ändern kann. Es gibt 11 Bundesländer, habe ich gelesen, die jetzt auch ein anderes Verfahren, einen anderen Weg noch anbieten ihren Bürgerinnen und Bürgern, weil das über Elster so kompliziert ist. Wäre das auch sowas gewesen oder ist das etwas, was Sie auch im Visier haben im Normenkontrollrat, wo Sie sagen, das hätte besser laufen können?
Ja, also das sind genau die Themen, die auf unserer Agenda stehen und die hängen ja ganz unmittelbar damit zusammen, dass wir fordern, dass Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit haben, einmal ihre Daten zu hinterlegen bei einer Verwaltung und diese Daten dann immer gebraucht werden können. Also das ist.
Da höre ich schon die Datenschützer schreien.
Ja, so ist es. Ein Riesenproblem. Das gleiche Problem ist bei der Registermodernisierung, die dringend nötig werde. Der Anrufer hat ja sehr plastisch geschildert, wie das dann funktioniert. Es muss überall immer wieder etwas neu angegeben werden und die Daten aus einem Register, die werden nicht übertragen an das andere oder sind dort nicht, haben dort keine Zugriffsmöglichkeit, dann sind die Daten veraltet, dann muss man dem wieder hinterhergehen und das sind alles Dinge, das sind Lasten, die beim Bürger, Bürgerinnen, bei der, auch bei der Wirtschaft liegen und die Registermodernisierung wäre eigentlich die Grundlage überhaupt, um eine Erleichterung bei den Verfahren zu schaffen. Es müsste möglich sein, dass die Register untereinander eben auch getauscht werden können, dass die Zugriffe auf die Register für alle Behörden erfolgen kann und damit dann eben auch der Bürger, die Wirtschaft entlastet werden und nicht immer wieder neue Angaben machen können. Da müssen die Register natürlich auch auf dem neuesten Stand sein und die Register müssen auch von den Daten her austauschbar sein. Aber da sind wir leider noch sehr, sehr weit entfernt. Wir haben zum Beispiel als eine Maßnahme, die auch dringend erforderlich wäre, wir haben es vorhin an anderer Stelle gehört, wir verlangen oder wir erwarten, dass die Begriffe, die Rechtsbegriffe harmonisiert werden, weil nur dann auch ein Austausch unter den Registern möglich ist. Wenn also das Einkommen in einem Rechtsgebiet völlig anderes dargestellt wird als im anderen, dann können diese Daten nicht ausgetauscht werden. Und dann kommt es dazu nach wie vor, dass der Bürger, die Bürgerin zum Amt gehen muss und immer wieder andere Daten vorlegen muss, obwohl es eigentlich um die gleiche Anforderung, um den gleichen Rechtsbegriff geht. Und bei der Grundsteuer ist es natürlich ähnlich. Da läuft jetzt alles durcheinander. Und wenn man das von Anfang an richtig sortiert hätte und wenn man von Anfang an überlegt hätte, wie können wir diese ganzen Angaben, die jetzt erforderlich sind, auch über Register im sogenannten Backoffice ranziehen seitens der Verwaltung. Da wäre natürlich vieles erleichtert gewesen, aber man hat jetzt einfach nur diese Novellierung gemacht und eben, wie an vielen Stellen schon erwähnt, im Voraus sich nicht die Zeit genommen, nochmal gründlich zu überdenken, wie kann auch dieses Verfahren so gestaltet werden, dass es nachher einfach zu handeln ist für die Verwaltung. Das ist ja auch unser Problem. Ich habe es geschildert. Das ist ja auch nicht zu unserer Zufriedenheit und zum anderen eben auch für die Wirtschaft, für die Bürger. Und eines möchte ich noch anfügen. Bei allem haben wir im Moment noch die Situation, dass wir noch nicht so ehrlich sind und überlegen, was haben denn eigentlich immer wieder neue Rechtsvorschriften für einen Einfluss auf die ganzen Verfahren. Also wenn im Umweltbereich neue Rechtsvorschriften kommen, weil jetzt dies oder jenes berücksichtigt werden muss oder weil dies oder jenes Gutachten erstellt werden muss, weil man neue Erkenntnisse hat, natürlich zu Recht, vermutlich im Bereich der Forschung von Umweltschutz neue Erkenntnisse, dann werden daraus Vorschriften gemacht, die werden obendrauf gepackt und dann ist es nicht nur die Situation, dass die Behörden vielleicht zu langsam arbeiten oder dass sie nicht digital arbeiten, sondern es ist die Situation, dass der Bürger, die Wirtschaft einfach noch mal mehr liefern muss an Angaben und das kostet alles viel Zeit. Und dieses Zusammenspiel eben dieser verschiedenen Punkte, das wird einfach nicht berücksichtigt, das wird nicht also von Anfang an
beleuchtet. Die Lösung wäre dann einfach, das, statt obendrauf einfach nochmal neu konzipieren, neu denken und so schauen, dass man es verschlankt.
So ist es. Und vor allem berücksichtigen, was ist denn schon vorhanden an Gesetzen, die vielleicht Ähnliches regeln. Wir haben ja oft die Situation, dass es hinterher widersprüchliche Regelungen gibt und die dann den Bürgern und Bürgerinnen zu erklären, das ist einfach unmöglich. Und dafür gibt's, und das verstehe ich auch, dann kein Verständnis.
00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Das ist Karl-Heinz Stoll, der uns aus Bad Bayersoien angerufen hat. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen. Eine kleine Vorbemerkung. Also ich kümmere mich um eine Flüchtlingsfamilie und da sind 4 Kinder vorhanden und da ist es natürlich so, dass viele Anträge gestellt werden müssen. Und mir fällt dabei auf, also das Erste natürlich, die Anträge, sei es für Kindergeld, für Wohngeld, was auch immer sonst, das ist so kompliziert, dass die Leute, die Betroffenen selber, also dann mangelhaft Sprachkenntnisse noch, dass es für diese Leute unmöglich ist, also wirklich unmöglich ist, die entsprechenden Anträge auszufüllen. Es gibt keine Möglichkeit, wir leben hier auf dem Dorf, keine Möglichkeit, keine Anlaufstelle, wo diese Leute sich professionell beraten lassen können für so einen Antrag. Also es hängt an Ehrenamtlichen. Ich bin einer von diesen und ich mache das. Und dann fällt mir auf, also bei der Komplexität von dieser Antragstellung, wenn ich nicht auf den guten Willen und die Freundlichkeit der Mitarbeiter oder der Sachbearbeiter beim Landratsamt in Garmisch, wenn ich darauf nicht rechnen könnte, dann wäre ich auch sehr oft hilflos beim Ausfüllen dieser Anträge. So als das als kleine Vorbemerkung. Dann, was mir auffällt, ich finde den Datenschutz, der ist da, der greift da zu eng. Beispiel, also wenn ich einen Antrag stelle auf Übernahme der Kindergartenkosten, dann läuft es, glaube ich, beim Sozialamt. Wenn ich dann einen Antrag stelle auf Teilhabe bei Bildung und Sozialem, dann ist es ein Antrag, der an Familien, an das Familienamt für Jugend und Familie geht. Wenn ich den Wohngeldantrag stelle, dann geht es natürlich an die Wohngeldstelle. Jedes Mal wird aber sehr umfänglich nach den Einkommensverhältnissen gefragt, was ich auch richtig finde. Wenn jemand Transferleistungen in Anspruch nimmt, dann muss er auch Auskunft darüber geben. Aber das Problem ist jetzt, dass die Sachbearbeiterin von der Wohngeldstelle nicht abfragen darf beim Amt für Jugendliche oder beim Sozialamt, bei dem anderen im gleichen Haus befindlichen Dienststelle, darf nicht abfragen über die Einkommensverhältnisse. Und das finde ich wirklich, also da ist der Datenschutz übertrieben. Ich denke, wenn jemand Transferleistungen vom Staat in Anspruch nimmt, dann muss es doch möglich sein, dass er einmal seine Einkommensverhältnisse offenlegt und alle anderen Stellen, bei denen dann Antrag gestellt wird auf Leistung, dass die Zugriff haben müssen auf diese Einkommenserklärung.
Wir kennen das also, ja auch aus der Arztpraxis, wenn wir einen Befund bekommen und dann müssen wir unterschreiben, dass der weitergegeben werden darf an den und den und den Arzt und dann mache ich ein Kreuzchen drunter und sage, ja, das ist erlaubt. Das könnte man ja eigentlich auch in diesem Bereich machen, dass man sagt, okay, das muss auch noch an andere Behörden. Sind Sie einverstanden, wenn wir das weitergeben?
Ja. Also sehen Sie, das geht dann ums Kindergeld, dann geht es um den Kinderzuschlag, dann geht es um Teilhabe an Bildung und Sozialleistungen, dann geht es um Wohnungsgeld, dann geht es um Übernahme von Mittagessen, da braucht man einen extra Antrag für das Kind im Kindergarten, dann braucht man für jedes Kind, das in der Schule ist, wo jetzt Ganztagsschule eingeführt wird, braucht man einen Antrag, dass das Mittagessen bezahlt wird und es läuft immer, also sehr häufig, an unterschiedlichen Stellen. Und es ist wirklich so, also was mir auffällt beim ganzen Personalmangel und bei allen diesen Problemen, wenn die Leute, die Sachbearbeiter am Landratsamt nicht so freundlich und entgegenkommen wären, immer, und ich habe noch nie ein gegenteiliges Problem gehabt, ich werde immer freundlich und zuvorkommend behandelt, wenn ich überhaupt durchkomme beim Telefon. Das ist die andere Frage dann wieder. Mhm. Aber da finde ich, ist der Datenschutz einfach zu eng. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von deutscher Bürokratie.
Herr Stoll, ich gebe das mal kurz weiter an Frau Störritter, die nur noch wenige Minuten mit bei uns in der Sendung ist, aber als Landrätin sicherlich gerne gehört hat, dass Sie mit den Mitarbeitenden in Ihrem Landratsamt zufrieden sind. Gleichzeitig aber diese Datenschutzproblematik, die kennen Sie vermutlich auch.
Ja,
also haben Sie auch schon angesprochen.
Ja, wir haben die auch aufgezeigt im Rahmen unserer Gutachten beim Normenkontrollrat. Und was der Anrufer gesagt hat, also ich kann es nur vollumfänglich bestätigen. Das ist auch wirklich das Problem der Mitarbeitenden in den Verwaltungen. Und auch die Mitarbeitenden dort haben dafür kein Verständnis mehr, denn es sind zeitliche Belastungen und ich habe großen Respekt vor den Mitarbeitenden, die, so wie es der Anrufer geschildert hat, dann auch noch die Möglichkeit haben, freundlich zu bleiben, offen zu bleiben, ist natürlich auch unser Anspruch. Das müssen wir leisten als Verwaltung, aber das wird uns zunehmend erschwert. Und eines kommt eben mit dazu, bei allem, was dann zusätzlich geleistet werden muss, fehlt das Personal. Und wir haben die Verwaltungen über viele Jahre schlank gespart, schlank sparen müssen und haben nicht bedacht, dass wir auf der anderen Seite Aufgabenzuwächse haben. Die Aufgaben werden immer schwieriger. Und die Verwaltungsmitarbeitenden, die sind an Belastungsgrenzen angelangt. Wir versuchen das der Politik zu signalisieren, zu schildern, aber das geht so nach dem Motto, die haben es immer geschafft in den Verwaltungen, die werden es auch dieses Mal wieder hinkriegen. So geht es auch jetzt in der neuen Flüchtlingssituation. Ist ja schön, diese Komplimente sind wichtig und wir hören die gern.
Aber man hat auch bei dem Hörer durchgehört, dass er genau das spürt, dass es mit der Personaldecke sehr eng ist im Landratsamt. Ja. Mhm. Danke erstmal an Karl-Heinz Stoll, der uns angerufen hat. Wir sprechen gleich noch ausführlich weiter über die Frage, ob die Bürokratie ein Bremsklotz ist für die gesellschaftliche Entwicklung. Da werden Jörg Bogumil auch noch zu Wort kommen, Dirk Binding und Antje Braun, die jetzt ein Momentchen Geduld haben mussten. Dorothee Stör-Ritter, Sie muss ich an dieser Stelle verabschieden. Wir haben noch eine knappe Minute bis zu den Nachrichten. Vielleicht noch die Frage schnell an Sie. Welche Anregungen hat der Normenkontrollrat an die Politik, wenn es ganz kurzfristig schon gehen soll, wie man der Bürokratie Herr werden kann?
Also die Bürokratie, der Abbau geht einher mit einer Verwaltungsmodernisierung, das ist unbestritten. Und wir versuchen der Politik zu vermitteln, dass aber Verwaltungsmodernisierung nicht einfach nur jetzt mal schnell irgendwas digitalisieren heißt, sondern dass eine Vielfalt von Themen damit dazukommen, bis hin zur Registermodernisierung, bis hin natürlich zu einer Überprüfung der ganzen Verfahren. Und unser Ansatz ist, diese ganzheitliche Betrachtung auch in die Politik zu bringen. Denn wenn wir immer nur an kleinen Schrauben drehen, dann werden wir wenig erreichen oder gar nichts. Wir müssen einfach jetzt mal die ganz große Schraube drehen. Und das versuchen wir zu erreichen.
Und Sie hören die Musik. Wir sprechen gleich weiter hier in der Agenda über Bürokratie in Deutschland. Danke Ihnen, Frau Stör-Ritter, dass Sie mitgemacht haben.
Deutschlandfunk. Agenda.
Weiterhin mit Petra Ensminger am Mikrofon. Wohngeld, Kindergeld, Kfz-Anmeldung. In unserem Alltag müssen wir ständig Anträge stellen, Formulare ausfüllen. Und gerade in Umbruchzeiten, in denen Innovationen gefragt und wichtig sind, beklagen ja auch Unternehmen lange Genehmigungsverfahren und bürokratische Hürden, die zum Teil kaum zu überwinden zu scheinen sind, wenigstens aber viel Geld kosten. Können wir uns das leisten? Das ist die Frage, die wir uns heute auch stellen. Bremsklotz für gesellschaftliche Entwicklung. Um Bürokratie in Deutschland geht es in der Agenda und Sie können sich gerne beteiligen. 00800 446 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. Ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer haben uns auch E-Mails schon geschrieben, unter anderem Hans-Peter Sperber aus Berlin. Er hat manchmal Zweifel, ob wir wirklich eine richtige Demokratie sind. Manchmal sagen ja Politiker, sie wollen die Bürokratie kürzen, doch das sind Lippenbekenntnisse. Seit er lebt, gibt es noch nie wirklich Kürzungen der Bürokratie, eher das Gegenteil. Er ist jetzt 59 Jahre alt. Ein gutes Beispiel, nennt er uns, für totale, komplizierte Bürokratie ist dieses Teilhabechancengesetz. Da, wo finanziell schwache Familien Zuschüsse für Sportvereine und so bekommen, da ist das so kompliziert, dass die meisten Mittel gar nicht abgerufen werden, weil die Antragsteller damit nicht klarkommen. Haben wir auch hier schon drüber gesprochen, wie schwierig es ist, diese Anträge auch auszufüllen. Da gibt es Unterstützung dann eben auch von Sozialverbänden. Die Behörden aber sind womöglich auch überfordert, weil die Personaldecke nicht so wirklich stimmt. Ein weiterer Hörer schreibt uns, Ivo Krieg, jeder kennt das 5000 Jahre alte Sprichwort, wer schreibt, der bleibt. Er stellt sich eine Gesellschaft ohne Bürokratie auch nicht besser vor. Wenn wir dann alle Bürokraten durch Rechtsanwälte ersetzen, haben wir auch nichts gewonnen. Wie immer geht es eigentlich um Berufsethos, Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit. Ähnlich sieht es auch eine weitere Hörerin, Nora Löffler. Solange es Bürger gibt, wird es auch eine öffentliche Verwaltung geben. Wenn die Bürokratie abgebaut wird, werden diese Aufgaben nicht wegfallen. Sie werden einfach an private und damit profitorientierte Unternehmen gehen. Das kann nicht im Sinne der Bürger sein. Die meisten Bürger verstehen unter Bürokratieabbau stattdessen eine einfachere und digitalere Erreichbarkeit. Das geht nur, wenn genug Personal vorhanden ist und die Verwaltung nicht zu Tode gespart wird. Auch das haben wir ja angesprochen. Das Thema Bremsklotz für gesellschaftliche Entwicklung. Martin Wiesent hat uns geschrieben aus Bayreuth. Die Bürokratie in Deutschland trifft das Problem nur am Rande. Wenn die Bürokratie die wirtschaftliche Entwicklung hemmt, dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Die Frage der gesellschaftlichen Entwicklung hat sich dann von allein erledigt. Und das möchte ich gerne an Dirk Binding weitergeben. Er ist Volkswirtschaftler und Bereichsleiter Digitale Wirtschaft, Infrastruktur, Regionalpolitik beim Deutschen Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Spricht Ihnen der Hörer da aus der Seele?
Absolut. Also die Frage war ja, kann sich Wirtschaft das noch leisten, die Bürokratie? Und dann sage ich Ihnen, nein, das können wir uns nicht mehr leisten, denn wir können mal einfach in ein Unternehmen reinschauen. Also wir haben uns mal im gastronomischen Betriebe angeschaut. Und wenn man dort sieht, dass etwa 2,5% des Umsatzes allein für bürokratische Aufwendungen draufgehen, bei einer Umsatzrendite von 7%, dann sehen Sie einfach daran, dass dann wir uns in eine Richtung bewegen, in der das erfolgreiche Wirtschaften für einen Unternehmer nicht mehr interessant ist. Das heißt, die Umsatzrendite wird mittlerweile durch die bürokratischen Aufwände eliminiert. Und genau dann ist das, dass Unternehmen sich entscheiden, ihre tatsächliche Geschäftstätigkeit einzustellen. Und Unternehmer sind nicht alleine, sondern sie erwirtschaften die Gelder und Gehälter für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Familien, Mütter und Väter. Und genau deshalb spricht der Hörer mir absolut aus der Seele. Wenn man mal in den gastronomischen Betrieb schaut, 14 Stunden im Schnitt verbringt ein Gastronom nicht am Gast, sondern in seinem Büro, um seine bürokratischen Pflichten nachzukommen. 14 Stunden, die der Mann normalerweise gerne kochen würde, Gastgeber wäre, Gastlichkeit leben würde und bei Ihnen im Gastraum sein würde, sitzt er hinten im Büro. Und das sind Zahlen aus unserer Sicht, die einfach nicht mehr akzeptabel sind, wo wir unbedingt dran müssen. Ein anderes Beispiel: ein Gastronom ist jemand, der möchte Gastlichkeit leben, sonst hätte er wahrscheinlich eine Verwaltungslaufbahn angestrebt. Er muss 125 Verordnungen, Regelungen und Gesetze einhalten, damit er sich rechtmäßig und ordnungsgemäß im gastronomischen Betrieb verhält. 125. Und da sagen wir einfach, da sind Grenzen erreicht, da müssen wir dringend dran zu schauen, dass diese bürokratische Belastung runtergeht, damit Unternehmen wirklich in diesem Land, gerade in den fordernden Zeiten, in denen wir uns befinden, wo Energiekosten explodieren, wir eine hohe Straßeninflation haben, müssen wir unsere Unternehmen entlasten. Und ich glaube, im Bereich Bürokratie können wir an vielen Stellschrauben noch drehen, kleinen und großen.
Und wenn ich noch ein paar Zahlen dazufügen darf, nach Angaben des Bundesverbands Windenergie dauert es im Schnitt 4 bis 5 Jahre, bis ein Windenergiepark geplant und genehmigt ist. Wenn wir über die Energiewende sprechen, sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Laut Bundesverband Deutscher Industrie kam ein Genehmigungsverfahren in der Industrie vor 15 Jahren mit 2 Gutachten aus. Heute sind es 5 bis 10. Und laut Bürokratiekostenindex des Statistischen Bundesamtes zahlt die Wirtschaft für ihre Verwaltung jedes Jahr rund 50 Milliarden Euro. Das sind schon Zahlen, die auch zeigen, wie schwierig es eben auch in der Wirtschaft ist mit der Bürokratie. Jörg Bogumil, Sie sind Sozialwissenschaftler, Politik- und Verwaltungswissenschaftsprofessor an der Ruhr-Universität Bochum. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen, auch wir haben darüber auch schon gesprochen, dass es immer mehr Bürokratie eigentlich geworden ist. Vielleicht die Genese der Bürokratie in Deutschland. Wie ist es zu einem so bürokratischen System gekommen?
Ja, also ein paar Sachen sind genannt worden. Also zum Teil haben wir neue gesellschaftliche Problemlagen, vor 20 Jahren oder 30 Jahren Umweltschutz. Jetzt kommt noch Klimaschutz hinzu. Und aus berechtigtem Interesse möchten wir, dass die Gesellschaft und auch Unternehmen sich da anders entwickeln und führen solche Regelungen ein. Und häufig ist es dann so, dass es immer obendrauf kommt und wir nicht richtig überlegen, welchen alten Regelungen kann man abschaffen oder wie kann man diese Regelung auch so bürokratiearm ansetzen. Es gibt nämlich ein Beispiel, wie man es machen kann. Oder im Sozialbereich haben Tausende von Gruppen irgendwelche Ansprüche erworben, die durchaus alle berechtigt sind, aber das führt dann zu einer undurchschaubaren Vielfalt von Regelungen, die keiner mehr versteht. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, wie man es besser machen kann. Der eine Hörer hatte über dieses Teilhabegesetz geredet. Es gibt Kommunen, die machen das anders. Es gibt bestimmte Leute, die haben Ansprüche auf dieses Teilhabegesetz, wenn man ein niedriges Einkommen hat. Also beispielsweise die Wohngeldempfänger und die ARG-2-Empfänger. Und dann gibt es zum Beispiel die Kommune Hamm, die macht Folgendes. Automatisch mit dem ARG-2-Bescheid und automatisch mit dem Wohngeldbescheid wird allen Berechtigten eine sogenannte Hamm-Card erstellt. Und damit kriegen dann die Kinder und damit können die automatisch dann in den Schulen ihr Essen bezahlen und Ähnliches. Das heißt, die brauchen gar keinen Antrag mehr stellen. Also die Leute, von denen wir wissen, dass sie Ansprüche haben, kriegen automatisch für einen anderen Anspruch, also dieses Schulessen oder für Hausaufgabenhilfe und so weiter, eine Berechtigungskarte, die sie einsetzen können. Und in diese Richtung müssen wir da, wo es geht, stärker gehen. Und da gibt es auch hier und da Chancen mit Digitalisierung. Aber die müssen stärker genutzt werden.
Ja, Antje Braun, Referentin für sozialrechtliche Beratung beim Caritas-Verband für die Diözese Hildesheim. Die Hamm-Card ist natürlich ein schönes Beispiel, aber umgedreht, das, was unser Hörer Herr Sperber da geschildert hat mit dem Teilhabechancengesetz, dass die Mittel dann gar nicht da ankommen, wo sie hin sollen. Ist das eher Ihre Erfahrung?
Das ist eine grundsätzliche Erfahrung. Man geht davon aus, dass roundabout 40% der Menschen, die Ansprüche auf soziale Mindestsicherungsleistungen haben, diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen. Manchmal, weil sie es nicht wollen, weil sie es selber schaffen wollen, manchmal aber auch, weil sie es gar nicht kennen oder nicht können, weil sie keine Hilfe erhalten oder nicht wissen, wo sie Hilfe finden.
Ich habe es eingangs gesagt, diese Sendung haben wir auch auf Anregung einer Hörerin aufgegriffen, das Thema, die uns auch die Frage mitgegeben hat, inwieweit die Bürokratie unsere Gesellschaft auch entmenschlicht, also auch die Sachbearbeiterinnen und Verwalter möglicherweise unempathisch und bürgerunfreundlich macht, weil sie mit diesen Paragraphen handeln müssen. Was würden Sie sagen, Frau Braun?
Der Umgang miteinander, der könnte sich deutlich verbessern. Da ist viel Luft nach oben. Die Jobcenter sind in die Kritik geraten, weil eigentlich der Bürger nur noch genervt ist und der Sachbearbeiter es eigentlich gut meint und eigentlich einen guten Job machen will, darauf eben auch sehr mit gesteigertem Adrenalin reagiert. Und so schaukeln sich die Dinge hoch und mittlerweile sind wir ja so weit, dass das Bürgergeld im Prinzip die Jobcenter von ihrem Image befreien soll.
Das heißt, Sie würden auch nochmal sagen, wir müssen grundsätzlich so eine Art Reset-Taste auch mal drücken, damit wir vielleicht auch nochmal richtig aufräumen können.
Wenn das so einfach wäre, wenn ich sie finden würde, würde ich sie einsetzen wollen. Ich finde die Bestrebung gut, dass man zum Beispiel eine Kindergrundsicherung einschaffen will. Das heißt, eine Ansprechperson für alle Kinder, deren Eltern nicht genügend Geld haben, um die Existenz der Familie zu sichern. Ein Ansprechpartner hieße auch einmal alle Angaben machen, um dann die passenden Leistungen zu bekommen.
Das ist hier ja auch mehrfach schon angesprochen worden, diese Vielfachangaben, die man immer machen muss, je nachdem, was man beantragt. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung, Frau Tiergarte, die uns aus Bad Kreuznach angerufen hat. Schönen guten Morgen, Frau Tiergarte.
Ja, guten Morgen.
Und Sie sprechen aus eigener Erfahrung. Sie sind ehrenamtliche Stadträtin in Bad Kreuznach.
Genau, und ich finde, es ist eine ganz wichtige und schwierige Frage, die Sie da heute besprechen, weil eben ich die Erfahrung gemacht habe, also klar, alle wollen Entbürokratisierung. Wenn dann aber sowas wie die Corona-Hilfe unbürokratisch eingeführt wird und ganz viele Leute das millionenfach missbrauchen, dann merkt man, wie wichtig Bürokratie am Ende dann doch wieder ist, damit es eben nicht zum Missbrauch kommt.
Ist ja auch aufgeflogen.
Ja, ist ja dann auch aufgeflogen, aber der Bürokratieaufwand, um das dann wieder eben sozusagen gerichtlich alles zu klären, das kostet ja auch einen Haufen Geld. Und auch bei uns im Stadtrat mache ich immer wieder die Erfahrung, die Leute wollen eine Entbürokratisierung, dann sagen sie, sie wollen Digitalisierung. Aber die Digitalisierung heißt dann eben, man muss ja alles doppelt anbieten, sowohl analog als eben auch digital. Und dann braucht man noch Personal, die das dann eben pflegen und aktualisieren. Dann braucht man unter Umständen Personal, die erklären, wie die Digitalisierung überhaupt geht. Und dafür ist dann halt oft gar kein Geld da, um dann entsprechend Personal dafür einzustellen. Also es ist ich möchte nur sagen, es ist ein ganz schwieriger Prozess und Bürokratie sorgt ja eigentlich für Gerechtigkeit. Und das Problem, dass wir diese Überbürokratisierung haben, hängt aus meiner Sicht, oder wollte ich mal fragen, vielleicht auch daran, dass es halt immer wieder Leute gibt, die sehr spitzfindig Regulierungen, die getroffen worden sind, umgehen und missbrauchen. Und dann muss man halt immer wieder nachregulieren. Ja, also im Prinzip ist Bürokratie ja eigentlich der Versuch, eben was zu regulieren, damit irgendwie Gelder, die durch Steuern eingehen, gerecht verteilt werden. Und in dem Moment, wo man halt irgendwie immer irgendwelche Trittbrettfahrer hat, dann funktioniert es halt nicht und dann muss man halt nachregulieren. Und das ist ja auch im Interesse eigentlich, dass es dann wiederum gerecht zugeht.
Ja. Sie haben da gerade ja auch so ein bisschen so ein Spagat beschrieben, den Behörden da gehen müssen und Behördenmitarbeitende. Eigentlich auch ein Prozess, wo sich, man fühlt das so, wo sich das irgendwie im Kreise dreht. Hätten Sie eine Lösung, wie man da rauskommt?
wie gesagt, ich finde es ein ganz schwieriges Thema. Also das mit der Hamcard, das hört sich für mich jetzt mal gut an. Ja, andererseits muss man halt wirklich auch sehen, dass auch Leute, die wenig Geld haben, ein Recht auf Datenschutz haben. Ja, und da muss man dann halt vorher zumindest mal fragen, ob die das möchten. Vorhin hatte auch ein Hörer gesagt, also eben, er findet es schlimm, dass er überall immer wieder seine Adresse nochmal fünfmal angeben muss. Aber das heißt ja, wenn er es fünfmal angibt, heißt das, dass die Sachbearbeiter nicht jedes Mal das wieder neu zuordnen müssen. Also da arbeitet man als Bürger mit, damit man weniger Steuern bezahlt, die dann hinterher eben der Mitarbeiter nicht alles zusammensuchen muss. Mhm. Ja, das ist vielen Leuten halt gar nicht klar. Und da denke ich halt, wenn man dann alle 10 Jahre mal sowas ausfüllen muss, ist das vielleicht dann auch zumutbar für Bürger. Ja, also wir als Bürgerinnen und Bürger müssen uns halt entscheiden, wollen wir eben die Sicherheit, eben wollen wir den Brandschutz immer und überall haben, war ja vorhin auch ein Beispiel, oder sagen wir, nee, wir nehmen halt in Kauf, dass es mehr Bürokratie gibt, oder wir wollen den Service, dann müssen wir halt mehr Steuern bezahlen. Also irgendwie müssen wir uns entscheiden, was wir wollen.
Und ich gebe das alles mal in diese Runde, die wir hier zusammengestellt haben. Vielen Dank erstmal, dass Sie uns angerufen haben und das geschildert haben aus Ihrer Erfahrung als ehrenamtliche Stadträtin in Bad Kreuznach. Dirk Bünding, vielleicht an Sie auch nochmal. Sie sind Bereichsleiter Digitale Wirtschaft, Infrastruktur, Regionalpolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Das ist ja was Ihre Mitglieder vermutlich auch erleben. Also einerseits möchte man den Service, möchte man schnell auch durchkommen mit seinen Anträgen. Ja. Auf der anderen Seite möchte man ja auch nicht, dass es Missbrauch gibt, dass da einfach schludrig auch gehandelt wird, dass der Datenschutz missbraucht wird. Das ist ein Dilemma, oder?
Absolut. Also wir sprechen uns ja nicht gegen Gesetze und Regelungen aus. Wir brauchen Gesetze und Regelungen und Verordnungen. Und die sind auch gut. Die Frage ist nur, wie sind sie gemacht und wie viele davon gibt es? Und wenn man mal schaut, wie es im Moment umgesetzt wird, dann hätten wir gerne, dass man zum Beispiel diesen Praxischeck, der heute auch schon mehrfach angesprochen ist, mal umsetzt. Das heißt, bevor man ein Gesetz, eine Verordnung schafft, mal überlegen, was hat das denn für Auswirkungen in der Praxis? Also ein Beispiel, die Energieeinsparverordnung. Mhm. Dort ist ja untersagt, dass Leuchtreklamen zwischen 22 Uhr abends und 16 Uhr morgens beleuchtet werden. Ein guter Ansatz, um Energie zu sparen, keine Frage. Das Problem in der Praxis ist aber, dort sind Dämmerungsschalter eingebaut. Das heißt, sie können gar nicht zentral an- und ausgeschaltet werden. Das heißt, es müssen hier jetzt zu jeder Plakatwand ein Elektriker geschickt werden. Also ein wahnsinniger Aufwand, gut gemeint, schwierig umgesetzt. Das Zweite beim Erfüllungsaufwand. Auch jede einzelne Maßnahme mag ja seinen Sinn haben, aber ich habe Ihnen das ja gerade schon mal in der Gastronomie dargestellt. 125 Verordnungen, die einzuhalten sind. Alles nur kleine Nadelstiche, aber in der Summe tun sie weh. Die Frage, wie wir regulieren und wie wir miteinander Gesetze schreiben, da geht es auch um die Leichtverständlichkeit. Also auch das wurde heute schon mal angesprochen. Also wenn ein Unternehmer, und das sind nicht alles Juristen, zum Beispiel bei der Energieeinsparverordnung mal schauen möchte, was darf er und was darf er nicht, dann schaut er in das Gesetz und dann zitiere ich nur mal Paragraph 15, was passiert eigentlich bei Zuwiderhandlung? Das heißt, wenn einer zum Beispiel seine Leuchtreklame nach 22 Uhr noch anmacht, dann steht dort im Gesetz, ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine Rechtsverordnung nach § 1 Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4, Komma, jeweils auch in Verbindung mit § 1 Absatz 2 oder 2 Absatz 1 und so weiter und so fort, wird da aufgeführt. Ich könnte das jetzt noch eine halbe Stunde weiter vorlesen. Das hat nichts mehr mit Verständlichkeit zu tun. Und dann wird die Akzeptanz übrigens auch für Regelungen schwierig, wenn der, für den die Gesetze geschrieben worden sind, das nicht mehr verstehen kann. Deshalb müssen wir an das Thema auch der Verständlichkeit. Also Praxischeck, was passiert genau. Das? Wie ist es, kann man es verstehen? Und zu der Anzahl der Regelungen vielleicht auch noch etwas. Es gibt die One-In-One-Out-Regelung, die ist ja gut. Ein Gesetz kommt rein, eins kommt raus, klingt unheimlich gut, reicht aber nicht. Denn ausgenommen sind alle EU-Verordnungen, die also aus Brüssel auf uns zukommen. Das heißt, in der Summe steigt die Bürokratie, sie sinkt nicht. Und deshalb ist es dringend erforderlich, dass man nicht One-In, One-Out, sondern ein Gesetz raus, ein Gesetz rein, zwei auch raus brauchen. Also Praxischeck, weniger und leichter verständlich. Und dann werden wir auch, glaube ich, in der Unternehmerschaft eine höhere Akzeptanz für die Regelungen haben.
Antje Braun, in der Sozialberatung tätig, Praxistest, das funktioniert, wenn wir dem Beispiel folgen, das Dirk Bünding da gerade genannt hat, in der Wirtschaft. Funktioniert das auch im Sozialbereich, wenn man sich vorstellt, ja, was soll da gecheckt werden, bevor dann ein Gesetz oder eine Verordnung in Kraft tritt?
Im Prinzip ist die Idee da. Wir haben Anhörungen zu jedem Gesetz. Das heißt, jeder, der davon betroffen ist, kann dazu Stellung nehmen vorher. Und was aus den Wohlfahrtsverbänden kommt, das geht auch immer in Richtung, was ist noch verständlich, was macht noch Sinn, was ist noch in Abgrenzung zu anderen Regelungen in Ordnung. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben unterschiedliche politische Interessen. Wir haben eine Drei-Parteien-Regierung. Ich erlebe gerade die Veränderungen des geplanten Bürgergeldgesetzes, also der Ablösung von Hartz IV. Der Referentenentwurf war noch einigermaßen auf Verständlichkeit gerichtet. Also ich sah das Bemühen an der einen oder anderen Stelle. Der Regierungsentwurf hat jetzt vieles wieder zunichte gemacht. Und diese Zitiererei von Paragraphen mit Absätzen und Sätzen, das haben wir im Bürgergeldgesetz, also in dem Gesetz, das sich an die Menschen richtet, die keine existenzsicheren Einkommen haben. Da findet sich das genauso. Das ist völlig unverständlich. Aber es ist auch wichtig, dass irgendwann mal Gesetze zum Tragen kommen, und diese Verständlichkeitschecks würden es noch schlimmer machen, fürchte ich. Denn der ratsuchende Bürger, der wird nicht ins Gesetz gucken.
Jörg Bogumil, als Verwaltungswissenschaftler, zu viele Köche verderben den Brei, wenn zu viele Fraktionen und zu viele Parteien versuchen, ihre Klientel auch zufriedenzustellen, dann kommen große Gesetzgebungen heraus. Ist das ein bisschen auch so?
Nee, erstens können wir uns das noch nicht aussuchen, wie die Bundesregierung zusammengesetzt ist. Ja, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, was die Kollegen vorgesagt haben, ist wichtig. Wir müssen diesen Praxischeck durchsetzen. Ich übrigens muss das ja nicht der einzelne Bürger machen. Da können ja Wohlfahrtsverbände sich diese Anträge voranschauen und gucken, wie kann man die einfacher gestalten. Da gibt es genug Möglichkeiten. Im Übrigen wissen auch die Leute, die die Anträge bearbeiten, selbst, wie man sie einfacher gestalten kann. Da muss man einfach mal mit den kommunalen Spitzenverbänden zusammenarbeiten und das dann ein bisschen besser gestalten. Da gibt es genug Möglichkeiten. Das Problem ist, dass da viel zu wenig eingesetzt wird, dieser Praxischeck. Und das gleiche Problem ist mit dieser In-Wann-Out-Regelung. Das steht alles auf dem Papier. Aber wenn es dann mal eng wird, dann sozusagen findet man das in der Realität nicht wieder. Ich wollte damit sagen, wir haben viele gute Vorschläge. Es hapert an der Umsetzung der Vorschläge, weil zum Teil keine Zeit ist oder weil zum Teil auch widersprüchliche Interessen da sind. Das muss man auch nochmal sagen. Was gesagt worden ist, wir haben natürlich ein gewisses Dilemma. Mhm. Und die Digitalisierung alleine wird es nicht bringen. Wenn wir bürokratische Prozesse digitalisieren, bringt uns das gar nichts. Das heißt, wir müssen manchmal, bevor wir digitalisieren, uns vorher überlegen, war der Prozess eigentlich so sinnvoll? Es macht ja keinen Sinn, einen 8- bis 10-seitigen ALG-II-Antrag zu digitalisieren. Was soll das bringen? Mhm. Wir sollten ihn einfacher machen und dann digitalisieren, und dann bringt es was.
Wir haben noch ein paar Minuten und einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Riebe, der uns aus Velten angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihre Erfahrung zu unserem Thema?
Ja, meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin EU-Rentner und schwer beschädigt nach Unfall. Und jeder Antrag, der gestellt wird, sei es nur der Rentenantrag oder der Antrag auf Grad der Behinderung etc., es wird alles erstmal abgelehnt.
Sie müssen zweimal ran.
Ja, beziehungsweise in Widerspruch gehen oder Antrag auf Neubewertung stellen etc. Und viele Menschen resignieren einfach auf diesem Weg und lassen es dann. Aber schon wieder ein Rentner weniger.
Würden Sie sagen, das ist jedenfalls nach Ihren Erfahrungen durchaus auch eine Art Kultur der Ablehnung?
Ich denke mal, das ist irgendwo systemisch, ja. Mhm. Ich möchte keine böse Absicht unterstellen, aber meine Erfahrungen sind so.
Antje Braun kann uns da vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung geben, die in der Sozialberatung in Hildesheim tätig ist. Ihre Erfahrung, würden Sie auch sagen, es gibt da erstmal schon so eine Art Reflex, ablehnen und dann gucken, dann kommt der Widerspruch und dann geht es in die richtige Bearbeitung, oder ist es eine Einzelerfahrung?
Es ist weder eine Einzelerfahrung noch ist es eine Regelerfahrung. Also es gibt Bereiche, in denen es ist wirklich schwierig, da ist die Ablehnungsquote hoch. Das ist zum Beispiel bei Erwerbsminderungsrenten so, ohne Frage. Vor allen Dingen auch, weil die mit fast hundertprozentiger Sicherheit zunächst mal nur, wenn sie gewährt werden, nur befristet gewährt werden, was nicht in jedem Fall gerechtfertigt ist. Aber es gibt andere Bereiche, in denen es funktioniert. Aber es ist eben auch so, dass wenn der Antrag nicht gut ausgefüllt ist, man scheitert, weil man bestimmte Freibeträge nicht geltend gemacht hat.
Da sind wir wieder an dem Punkt, dass es auch darum geht, sich abzusichern, die Sicherheit, die man auch braucht, damit nicht hinterher gesagt wird, du hast da 50 Euro zu viel bewilligt. Der Missbrauch auch, der angesprochen wurde. Ich danke erstmal unserem Hörer, Herr Riebe, der uns dieses Beispiel auch mit eingebracht hat. Wir nähern uns dem Ende. Dirk Binding, wenn Sie vielleicht zwei Wünsche äußern könnten oder einen angesichts der Zeit, was würden Sie sich wünschen?
Wenn der Gesetzgeber vorher die Wirtschaft fragt, welche Konsequenzen das hat und wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Akzeptanz und Umsetzbarkeit für die Gesetze auch funktioniert.
Jörg Bohumil, ist das ein interessanter Vorschlag, der uns weiterbringen kann?
Ja, ich wünsche mir auch mehr Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger für die Schwierigkeiten, ihre Gesetze umzusetzen. Da mehr raufzuschauen und mehr sensibel für zu sein, das würde sehr helfen.
Antje Braun, Sie haben noch eine Minute Zeit, auch im Namen Ihrer Klientel vielleicht nach außen zu tragen, was Ihnen wichtig wäre für die Zukunft, wenn wir auf die Behörden und die Bürokratie schauen.
Für uns wäre wichtig, dass das Unterstützungssystem für Menschen, die selber mit den Anträgen nicht klarkommen, einfach durch die Bank besser würde. Im Augenblick gibt es eine Beratung zur Antragstellung nur in wenigen Beratungsangeboten, die staatlich finanziert sind. Für viele gibt es kein passendes Angebot und eigentlich sind in dem Feld nur noch die kirchlichen Träger tätig, die aus Kirchensteuergeldern halt die Beratung organisieren. Da fehlt einfach Beratung im System.
Und wir hatten heute eine große Runde und sehr viele Hörerinnen und Hörer, die uns angerufen haben und gemailt haben. Ihnen allen danke dafür. Diese Sendung Bremsklotz für gesellschaftliche Entwicklungen mit Fragezeichen Bürokratie in Deutschland geht zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören, fürs Mitmachen, fürs Gestalten. Haben Sie noch einen angenehmen Tag. Musik